Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorf.
Herzlich willkommen von meiner Seite.
Hallo.
Und auch nach draußen.
Ich muss mal ein Kaugummi rausnehmen. Es geht jetzt alles überfallartig. Aber schön, dass die Veranstaltung wartet. Also das habe ich ganz selten, dass eine Veranstaltung wartet auf mich.
Ja, schön, dass du es einrichten konntest. Wie gesagt, ja. Wir haben gerade schon von einem Spion gehört, dass du noch in der Innenstadt gesichtet
das
wurdest
beim Kaffee. Das ist falsch. Der Münchner Flughafen war überrascht von Schneeflocken.
Gib uns mal einen kurzen Einblick, wie deine Anreise so ablief. Deine Tochter hat dich heute Morgen geweckt.
Nein. Ich war kurz vor sechs wach, war pünktlich am Flughafen, habe dann gemerkt, ui, Schnee. Und das ist in München immer, kommt immer sehr überraschend, auch wenn es angekündigt ist. Und das bedeutet Chaos. Und ich saß anderthalb Stunden im Flugzeug und es war nicht absehbar, wann es losgeht. Also wir waren ja im minütlichen Kontakt.
Kann ich bestätigen.
Habe gerade eben gehört, 10 Minuten, habe jetzt gehört, Viertelstunde. Ab hier Wartezeit 35 Minuten. So, es hat sich der Slot verschoben. Gott sei Dank musste die Crew nicht gewechselt werden. Das hatte ich auch schon mal. Nein, also alles gut.
Wir hatten hier schon Spekulationen, wurden angestellt auf den verschiedensten Bühnen, dass du vielleicht Friedhelm Funke beerben könntest als neuer Trainer bei Fortuna Düsseldorf.
Leider nein. Ich weiß, der Rösler macht's,
ja,
ne?
Uwe Rösler.
Ja, für mich nicht nachvollziehbar. Also wie das sein kann, den Friedhelm zu entlassen. Für mich eigentlich einer, der für diesen Club steht und auch für den Aufschwung dieses Vereins steht, wie kein zweiter. Also jetzt dieser Aktionismus und diese Plötzlichkeit hat mich überrascht. Also auch nach dem Spiel am Wochenende, was nicht so verkehrt war.
Am Ende muss man aber sagen, von langer Hand geplant, ne? Weil vor einem Jahr war es eigentlich schon
so aus. Ne? Ja, sah so aus. Und diese Kräfte haben sich durchgesetzt, ganz offensichtlich. Es tut mir leid für Friedhelm Funkel, weil ich befürchte, dass das das Ende für ihn im Profifußball bedeutet, weil er ja immer gesagt hat, also wenn die Fortuna ist nochmal eine Herzensangelegenheit, also es wäre schade, ihn nicht mehr auf der Bühne zu sehen.
Was hast du für Erlebnisse mit Friedhelm Funkel gehabt?
Für viele. Ja, viele, ja. Ich stand mal kurz vor einem Engagement bei Eintracht Frankfurt. Wir haben im Urlaub mal zusammen gekickt, Friedhelm und ich. Und es gelang mir ein Move, langer Ball, 30-Meter-Ball von Stefan Paslak, ehemaliger Nationalspieler. Ein oder andere mag sich erinnern. Langer Ball von Paslak auf mich. Ich Ball an und Mitnahme in einer fließenden Bewegung von rechts auf links und dann eingeschoben. Ja, wirklich. Also wie mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Friedhelm Funkel war damals Trainer von Eintracht Frankfurt und hat gesagt, bist beim Trainingsauftakt dabei. Friedhelm, wenn du mich rufst, bin ich da. Ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam, aber es war der Move meiner aktiven fußballerischen Karriere.
Jetzt wollen natürlich alle wissen, was hat dann deine Karriere verhindert?
Ich bin nicht angetreten. Ich bin nicht angetreten bei der Eintracht. Das ist relativ einfach, ja.
Ja. Aber du willst zu den Hintergründen nicht erzählen. Also es kamen Frauen ins Spiel.
Nein, es war schon relativ schnell klar in meinem Leben, dass der Weg in eine professionelle Fußballerkarriere zu weit sein würde. Weil ich war so vom Typ her technisch nicht unbegabt, also nicht überbegabt, sagen wir es mal so, aber auch nicht unbegabt, aber mit einer gewissen Laufunlust ausgestattet. Ich war so Stehgeiger und im modernen Fußball musstest du auch vor 35 Jahren schon laufen und das war nicht meins.
Aber so ein bisschen Zähne und Erster alles? So,
ja, ich habe immer gerne gespielt, muss ich sagen. Also ich habe immer sehr, sehr gerne gekickt, tue es heute nicht mehr, weil mir diese Promille geschwängerten Runden mit Leuten, die einem nach dem Leben trachten und dann die Achillessehne durchtreten auf irgendeinem Acker, lösen jetzt keine Glücksgefühle in mir aus. Aber wenn wir im Urlaub mal körperlos spielen, so 5 gegen 5 oder 7 gegen 7 oder auch 11 gegen 11, wunderbar.
Schön sind dann immer die Sprüche so, ne? Denk dran, wir müssen morgen alle arbeiten.
Ja.
Ja. Auch die Schiedsrichter.
Ist so. Bier kalt gestellt, ja.
Wir pfeifen nur zwei, der Wind und ich, hat immer ein Schiedsrichter bei uns auf dem Dorf gesagt.
Aber bist du ein aktiver Kicker noch? Da ist die Achillessehne ist ein Problem, ne?
Ja, die ist ein Problem. Ja. Also treue Hörer werden es wissen. Wir hatten eigentlich ein Tennismatch.
Richtig.
Verbunden mit einer Wette.
Ist richtig.
Welches am letzten Freitag stattfinden sollte.
So ist es.
Und welches ausfiel, weil ich leider schwere Achillessehnenprobleme habe, aktuell.
Ja. Man sieht es immer. Dieser Mann hat Achillessehnenprobleme.
Ich war tatsächlich, ich habe mich in die physiotherapeutische Abteilung von Borussia Mönchengladbach kurzfristig noch begeben. Ich habe alles versucht.
Was war Eisspray?
Eisspray, auf den Kopf erstmal angefangen.
Ja.
Und dann, es hat nicht gereicht.
Ja, schade. Ja. Aber irgendwann lösen wir es auf. Vielleicht im Laufe der Europameisterschaft. Ihr seid in München stationiert.
In München stationiert, genau. Du hast ein Heimspiel sozusagen.
Ich habe meine ganzen Tennishallen in München. Keine Tennishallen.
Mehrere.
Es ist ein Running.
Mehrere. Es ist ein Running Gag, aber auch die Wahrheit. Also Wolf Fuß ist Tennishallenbesitzer. Wird an dieser Stelle enthüllt. Ja. Rasen, Hardcourt
und Asche. Alle Belege.
Also wir können es uns aussuchen.
Du kannst es ja aussuchen, ja.
Wichtig ist, glaube ich, noch mal einmal zu sagen, wo wir heute sind, was wir die Ehre haben, beim unseren ersten Live-Podcast aufzunehmen in Folge 9 beim Spobis.
Läuft der eigentlich schon? Ich glaube ja.
Ich glaube, der läuft. Ja. Also ich hoffe, der Ton läuft mit. Und wir gucken auf den Rhein. Die Halle ist voll, kann man sagen. Also ich tippe so zwischen
8.000 und 9.000 Menschen sind hier im Raum. Also für alle, die jetzt an den Geräten zuhören.
Die ersten Schlüpper sind schon geflogen auf die Bühne.
Aber es ist zumindest mal besonders, dass wir zwei uns mal sehen.
Ja, das ist richtig.
Weil normalerweise, das kann man den Leuten vielleicht mal erklären, normalerweise ist es so, sind wir ja nach alter Väter-Sitte telefonisch verbunden.
Genau.
Und haben so ein kleines Mikrofon vor uns aufgebaut, da ist eine Karte drin, jeder spricht für sich.
Wenn es gut läuft.
3, 2, 1, Rekord drücken, wie früher beim alten Kassettenrekorder. Und dann werden die Karten eingeschickt und die Daten auf den Karten werden über WeTransfer übermittelt. Und dann zusammengeführt.
Also es ist eigentlich ein technisches Wunder, dass das jedes Mal funktioniert.
Für mich auf jeden Fall.
Weil wir sind beide ähnlich technisch versiert wie auf dem Fußballplatz, kann man glaube ich sagen.
Ja. Wie meinst du das?
Also du mehr, ich weniger, wollte ich damit sagen. Nein, Spaß beiseite. Also wir sehen uns wirklich nicht, wenn wir den Podcast aufnehmen, sondern ich hocke meist im Keller ohne Fenster und du auf einer deiner Tennishallen.
Meistens in dem lichtdurchfluteten Loft einer meiner Tennishallen oben unterm Dach. Ja.
Jetzt haben wir gerade das Trainerthema schon mal angerissen. Friedhelm Funkel, Uwe Rösler wird Nachfolger. Ja. Für mich auch eine überraschende Lösung. Zuletzt bei Malmö.
FF,
ja. Genau.
Kann ich nichts dazu sagen. Also er war mal bei Sky zu Gast in einer Champions League-Sendung, glaube ich. Ich meine, er war auch mal bei Sky 90, aber ich habe zu wenig gesehen, um wirklich was über ihn sagen zu können. Ich dachte, dass sie ihn bei Manchester City verehren. Also da ist er ein Vereinsheiliger.
Ich dachte, du wärst vielleicht zu spät gekommen zu der Sendung.
Ja, es ist doch gut.
Soll ja mitunter vorkommen.
Es ist nicht meine Schuld gewesen.
Trainer ist aber ein gutes Thema, weil es gab jetzt am Wochenende auch einen, kann man sagen, Wutanfall von Julian Nagelsmann, der seine Mannschaft ins Achtung gestellt hat und zwar nicht zu knapp. Wie fandest du es?
Naja, also ich habe ja in einer Kolumne bei euch schon geschrieben, dass den Leipzigern im Verlauf dieser Rückrunde Steigungen widerfahren werden, die sie bis dato noch nicht kannten und das gehört halt mit dazu, auch jetzt hier die, wie sagt man, Frisurengate. Mhm. Also Meisterschaftsrennen kennt halt sämtliche Nebengeräusche und auch die musst du aushalten, um Meister zu werden.
Also kann man sagen, welcome Red Bull im Titelrennen.
Ja, also ich finde ja jemand wie Nagelsmann, auch den Ausbruch von Nagelsmann finde ich ja toll, weil es ehrlich ist, weil es aufrichtig ist, weil es authentisch ist und sowas höre ich immer gerne. Also es fühlte sich für mich echt an.
Ja,
so im ersten Impuls, wo ich gesagt habe, die haben Mittwoch schon scheiße trainiert. Dann sage ich, ja, warum hat man es dann Donnerstag nicht abgestellt? Mhm. Also warum so? Also wenn man das schon hat kommen sehen. Aber das gehört halt alles mit dazu. Grundsätzlich kann man ja sagen, in Frankfurt kannst du immer verlieren. Haben schon ganz andere Mannschaften verloren. Schöne Grüße nach München. Oh. Grundsätzlich kann man in Frankfurt verlieren. Aber wenn man Meister werden will und die Großkopferten sitzen einem im Nacken, dann musst du sehen, dass du in der Spur bleibst.
Ich glaube halt, dass Ralf Rangnick, wie du sagst, authentisch war. Ich glaube, dass er inhaltlich...
Der Nagelsmann.
Nagelsmann. Rangnick hat sich auch nochmal geäußert.
Ja.
Auch nicht zu knapp, hat gesagt...
Hätte 100.000 Mark verloren, Euro hätte sogar.
100.000 Euro sogar verloren und das... Er sagte, wo die Friseure da sind oder Frisurengate, dann ist das Goldsteak nicht mehr weit.
Aber auch so eine Nummer. Also wahrscheinlich haben die immer wieder Friseure einfliegen lassen. Das, vielleicht macht man das heutzutage, ich weiß es nicht. Aber es hat halt einfach niemanden interessiert. Aber in der Situation ist einfach alles wichtig. Da ist das goldene Steak so wichtig wie die Frisuren, so wichtig wie der Privatjet, so wichtig wie irgendeine Neuverpflichtung.
Ich glaube halt, dass Nagelsmann seine Truppe kennen wird. Er hat Ähnliches schon mal gemacht in der Hinrunde, als es nicht lief. Nicht in dem Ausmaß, aber da hat er auch schon mal auf den Putz gehauen. Ja. Dann haben sie die Kurve gekriegt. Ja. Frage ist, wie oft kannst du das machen, ne? Als Trainer?
Wir werden sehen, jetzt am abkommenden Wochenende, ob man es zumindest zweimal machen kann innerhalb einer Saison.
Ja, sie haben jetzt knackige Wochen vor. Sie spielen jetzt in München.
Ja.
Am kommenden Wochenende, übernächstes Wochenende und vorher gegen Gladbach.
Ja.
Ja.
Also grundsätzlich zuzutrauen ist es ihnen auf jeden Fall. Also die Qualität haben sie. Aber du wirst halt in Deutschland nur dann Meister, wenn Bayern und Dortmund schwächeln. Beide machen mir jetzt nicht den Eindruck, zu Beginn dieser Rückrunde als seien sie gewillt zu schwächeln. Und wenn die nicht schwächeln, musst du das Herz in beide Hände nehmen und laufen. So schnell du kannst und so viel du kannst.
Ja, und ich glaube auch, das hat Julian Nagelsmann sehr gut gesagt. Ne? Sagt, wir haben halt nicht die Qualität von Dortmund und Bayern. Deshalb müssen wir ein paar Prozent mehr geben, wenn wir was Großes erreichen wollen. Ja. Und sobald du nachlässt, wirst du die Quittung bekommen. Und das haben sie jetzt einfach in Frankfurt.
Definitiv. Ne?
Also von daher, ich fand es auch gut, dass er es gemacht hat. Ob es aufgeht, wird sich wie immer zeigen.
Hast du Kontakte gehabt mal mit Nagelsmann?
Also nein,
schon
gar
mal
nicht.
Persönlich?
Nein.
Interviews?
Nein. Nada. Wirklich. Null. Du? Auch nicht.
Also wir haben mal vor Spielen in Hoffenheim haben wir mal gesprochen und Leipzig, aber nicht so, dass ich, also nicht anekdotenfähig. Also das ist so, sondern eher so Fachgespräche und gut.
Ja.
Also ich finde so, ja, so
guter Typ.
Dreierkette,
nee, so von außen betrachtet, ja, Fünferkette, Siebenerkette. Ja.
Gucken wir mal, machen wir davon abhängig, auch wieder Gegnerspiel, schauen wir uns an. So. Und dann, ja, okay.
Wir haben uns tatsächlich live gesehen vor ein paar Tagen in München beim Spiel.
Das stimmt.
Auch das war ein Brett. Die Bayern haben Schalke, kann man sagen, aus dem Stadion geschossen.
Ja, kann man so sagen.
Was?
Kann man so sagen. Ich hab Schalke nicht so schlecht gesehen, ehrlicherweise. Na. Also insbesondere erste Hälfte. Ich habe mich dann von dir eines Besseren belehren lassen. Und auch als ich die Presse am nächsten Tag verfolgt habe, dachte ich, okay, also da habe ich den Schalker vielleicht doch zu gut aussehen lassen.
Ja, also dafür hast du ja auch Kritik geerntet, kann man glaube ich sagen.
Ja, gut, also das bleibt ja nicht aus. Also rund um Fußballspiele fliegt es mir entgegen aus allen Richtungen. Zu laut, zu leise, zu sehr Schalke, zu wenig Schalke, zu sehr Bayern.
Zu viel Bayern.
Ja, es gab einen Tweet von Wumms. Kennt ihr Wumms? Wumms ist, das Social-Media-Fußballformat der Öffentlich-Rechtlichen.
Also ARD, ZDF.
Und Wumms hatte offensichtlich den Chefschalker an diesem Abend im Dienst, weil Wumms über Twitter ein Bild veröffentlicht hat, also eine Karikatur veröffentlicht hat, wo ein Männchen in einem Büro an einem Computer saß und das Männchen, das Büro und der Computer waren voller Ejakulat.
Sperma.
Bildunterschrift, Wolf-Fuß beim Bayern-Spiel. Da habe ich mich gewundert. Also da habe ich mich wirklich gesagt, okay, das ist der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag wirklich mal ernst genommen. Pointiert, feinsinnig, hintersinnig, auf den Punkt.
Das hättest du sonst eigentlich von deiner Redaktion erwartet, richtig?
Ja, wobei, also man möge sich vorstellen, Sky würde sowas über einen ARD-Kollegen twittern, während einer Übertragung. So. Ist ja undenkbar. Also es hat mich amüsiert. Es hat mich verwundert.
Aber amüsiert sich jetzt mal wirklich ernsthaft gefragt, oder ist es da, regst du dich auch auf dann in so einem Fall?
Ja, nicht wirklich. Also es wird einem dann zugetragen, aber es ist ja nach solchen Spielen, das ist ja emotionaler Ausnahmezustand im Land während Fußballspielen. Das heißt, es fliegt wahnsinnig viel auf einen ein. So, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du irgendwann verrückt. Grundsätzlich musst du sagen, wenn du im Licht stehst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es hell wird. Also es ist jetzt nicht mein Ansatz, das ist allen recht zu machen, sondern das ist immer so mein Ansatz, mich persönlich größtmöglich zu amüsieren. Und ich habe jetzt das große Glück als Kommentator, dass ich zu den wenigen gehöre, wo die Leute auch schreiben, wenn es ihnen gefallen hat. Und es hat eben auch Leute gegeben, denen hat das so gefallen. Und die haben dann halt auch gesagt, Mensch, der hat ja unsere Schalker besser gemacht. Dem Chefschalker von Wumms allerdings, dem hat das offensichtlich nicht so gut. Dem war es zu viel Lobhudelei. Da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, ob auf der Position um die Uhrzeit rund um so ein Spiel nicht mehr Verantwortungsbewusstsein not täte.
Andere Getränke gereicht werden.
Vielleicht. Aber wir reden über Fußball und da spielen Emotionen einfach eine herausragend große Rolle.
Ja, gerade bei dir auch. Ich meine, das macht es ja auch aus, ne? Muss man ehrlicherweise auch sagen.
Klar.
Und Bayern war an diesem Tag einfach auch furios, muss man.
Also und dann, da weißt du dann im Grunde, weißt du ja auch, was da kommt. Also, dass sich aus dem Schalker Lager eher keiner lobt. Das ist wenig nach einem 0-5 und einer gewissen Aussichtslosigkeit und Chancenlosigkeit. Das ist jetzt nicht die ganz große Überraschung.
Wie siehst du es? Ist Bayern schon wieder so weit, dass die Liga zittern muss? Ich glaube, Thomas Müller hat es danach ganz gut gesagt. Er sagte, das war wieder Bayern-like. Und diese Selbstverständlichkeit, die ja so ein bisschen abhanden gekommen war, da hat man das Gefühl, die ist jetzt einfach wieder da.
Also für mich waren die Bayern nie raus aus dem Meisterrennen. Also solange es rechnerisch möglich ist, sind die für mich dabei. Und solange noch eine komplette Rückrunde zu spielen ist. Also es sind, wie viele Punkte sind es? Was waren 4? Jetzt ist es noch einer. Also damit, und die Münchner rechnen ja sowieso so diese 3 Punkte im direkten Duell.
Die sind sowieso schon mal dabei. Die planen sie ein. Also eigentlich sind sie schon vorne.
Eigentlich sind sie im Moment 2 vorne. So, nach ihrer eigenen Lesart rechnen. Aber man muss sich das auch leisten können. Ja. Und man muss es dann halt inhaltlich auch wiedergeben und die Konkurrenz muss sich damit arrangieren, dass die halt so rechnen. Und so gehen die dann auch damit um. Und junge Dortmunder oder junge Leipziger mögen damit etwas größere Probleme haben.
Ja, spannend wird es natürlich zu sehen, wenn jetzt alle zurückkehren. Ne? Dann gibt es wieder den Konkurrenzkampf. Es war jetzt am Samstag schon eindrücklich, wer da so von der Bank kam. Da wurde dann Coutinho eingewechselt, glaube ich, zuerst. Dann kam, wer war der Zweite? Du weißt es besser.
Der andere.
Der andere, ja. Bayern, mit dem Bayern-Trikot.
Ja, das habe ich mich auch gewundert.
Die hatten tatsächlich eine voll besetzte Bank mit Profis. Also das war, glaube ich, das erste Mal
in dieser Saison. Und hier der neue, Odriozola.
Odriozola.
Da ist jetzt die Geschichte schon wieder, macht er überhaupt irgendein Spiel?
Wird er jemals für Bayern spielen?
Also noch vor 2 Wochen hieß es, wir haben keine Leute. Wir haben viel zu wenig Leute. Und die wir haben, sind auch alle nicht besonders. Dann holst du einen von Real Madrid, 2 Wochen später. Er wird nicht spielen. Er wird sehr wahrscheinlich wieder nicht spielen. Er wird ungeöffnet zurückkehren.
Ja, und ich sag mal so, es kommen ja noch ein paar zurück, ne? Also
auch das.
Coman ist wieder im Training. Ja. Hernandez ist, glaube ich, nicht mehr so weit weg. Ja. Also dann wird sich Herr Zirkzee, den wir auch schon mal.
Zirkzee? Ja, der wird nur ein Faktor. Das glaube ich aber wirklich. Weil
jetzt erstmal ein Faktor bei den Amateuren.
Es wird der Moment kommen, da werden die Spiele etwas enger. Und die Lage spitzt sich zu. Vielleicht auch gegen Schalke, aber dann wieder in der nächsten Saison. Und die Lage spitzt sich zu. Und dann läuft sich Zirkzee warm. Und dann wirst du feststellen, dass es geht so ein Ruck durch die Allianz Arena. Es wird so ein Ruck durch die Allianz Arena gehen. Und alle werden dran denken, eingewechselt in Freiburg, 1 Minute auf dem Platz, Tor. Eingewechselt gegen Wolfsburg, 1,50 auf dem Platz, Tor. Und das wird sich, also das wird er auch selbst glauben, dass das so weitergeht. Irgendwann wird man ihm die Illusion rauben müssen, dass er nicht jede Minute oder jede 1,50 trifft. Aber er wird zumindest was auslösen. Und dieser Effekt ist gut. In solchen Spielen sogar sehr gut.
Aber das ist ja eine wunderbare Überleitung zu einem, der ähnlich knipst, nur an anderer Stelle. Nach uns ist, glaube ich, Nobby Dickel dran, wenn ich richtig informiert bin. Der kratzt. Ach, das steht da hinten schon. Siehst du, ihr habt auch einen guten Mann da verpflichtet im Winter.
Nobby, ne? Würdest du sagen, dass Schalke zu gut weggekommen ist bei mir am Wochenende oder zu schlecht? Keine Meinung.
Nobby Dickel schüttelt entschieden den Kopf. Stimmt, im zweitbesten Podcast, der heute vorgestellt wird, danach von Tobi Holtkamp und Nobby Dickel. Erling Haaland hat auch eine unfassbare Quote.
Guter Mann, Nobby, ne? Ja.
Nicht so gut wie Nobby seinerzeit, aber auch da werden die beiden Jungs wahrscheinlich nachher noch drüber parlieren. Nein, ernsthaft. Du hast schon, also wir haben es eigentlich schon im Podcast vor 3 Wochen angekündigt, dass es genau so kommen wird.
Du hast gesagt, er wirkt wie so eine He-Man-Figur.
Ja, finde ich auch. Optisch bleibe ich dabei.
Und das ist also mit so einem Ibrahimovic-Gemüt.
Ja.
Also, das so sich im Wachsen befindet.
Würde ich unterschreiben.
Also, dass er letztlich so. Also alles, was auf ihn zukommt, perlt und prallt an ihm ab oder zerschellt.
Würdest du ihn jetzt von Anfang an bringen? Das ist für mich die spannendste Frage.
Ja, weiß ich nicht. Also bei Favre, den du ja fast sogar noch besser kennst als ich, wissen wir, wer setzt die Leute dann ein, wenn sie hundertprozentig fit sind. Und wenn er den Eindruck hat, der ist hundertprozentig fit, dann bringt er ihn. Also Alcázar hat auch geknipst, wie verrückt letztes Jahr. Der hat praktisch nie von Anfang an gespielt und Favre ist ganz gut damit gefahren. Ich glaube schon, dass über kurz oder lang Haaland von Beginn an, weil er zeigt sich ja auch von der Art und Weise, wie der mitspielt, zeigt er sich ja nicht nur angetan, sondern aufrichtig überzeugt. Also, und er misst es ja, jeder, der ihn kennt, weiß, er misst ja die Leute nicht nur an Toren. Er hat ja so eine so eine gewisse Miraculix-Attitüde. Man weiß ja nie, was geht da vor. Das ist dann auch teilweise ein sehr akademischer Ansatz, den nicht jeder sofort versteht. Aber ich bin über kurz oder lang davon überzeugt, also was heißt über kurz, eher kurz, dass Haaland von Beginn an spielt.
Die Frage ist ja, nimmst du jetzt diesen Mythos, nimmst du den weg dann, ne? Also wenn du ihn voranbringst? Oder sagst du, was du gerade für CC beschrieben hast, gilt ja, ja dann natürlich auch, wenn Herr Haaland sich zum Warmmachen begibt, dann ja, geht auch ein Raunen durch den Borussia.
Also die Quote wird nicht mehr ganz so. Aber er wird auch sehr regelmäßig treffen. Und es wird ihm gut gehen damit, glaube ich. Und Borussia Dortmund auch.
Wenn du jetzt einen Meistertipp Stand jetzt abgeben müsstest.
Ja, also mein Meistertipp war im Winter schon Bayern. Und ich glaube, dass es sich jetzt in Richtung zumindest mal eines Zweikampfs entwickeln wird. Ich bin bei Leipzig wirklich jetzt gespannt. Das ist ein ganz entscheidendes Spiel. Oder sind zwei ganz entscheidende Spiele, Gladbach und Bayern. Ja. Und ich traue Dortmund zu, alles zu gewinnen, und ich traue Bayern zu, alles zu gewinnen, und dann wird sich das möglicherweise zuspitzen in Richtung des direkten Duells, das in Dortmund stattfinden wird im April. Und ja, also Leipzig bleibt ja nichts anderes übrig, als volle Möhre zu performen und gleichzeitig eben zu hoffen, und nur dann wird es eben funktionieren. Gleiches gilt für Gladbach auch. Es funktioniert, und das haben ja auch die letzten Jahre gezeigt, nur dann für einen anderen Club als Dortmund und Bayern mit der Meisterschaft, wenn beide Probleme haben im Jahr. Und im Moment sieht es so aus, dass beide ihre Problemchen aus der Hinrunde überwunden haben.
Wie siehst du es dann ab Sommer? Also wir haben jetzt Karl-Heinz Rummenigge, ich spreche, glaube ich, hier auch parallel gerade zu uns.
In Raum 21.
In Raum 21, also, vor weniger Publikum. Und
deutlich also, weniger
Publikum. Deutlich weniger Publikum. Und
das ist das Schöne am Radio. Ne? Also man kann, also da, an dem Radiomedium, man kann den Leuten zu Hause erzählen, was man möchte. Man hat auf jeden Fall recht. Es kann keiner das Gegenteil beweisen, außer die Augenzeugen hier. Bitte, was wolltest du sagen? Ich habe jetzt
kein Problem. Karl-Heinz Rummenigge waren wir. Karl-Heinz. Oliver Kahn.
Oliver Kahn.
Haben wir letztes auch schon auseinandergenommen, sozusagen, ja, in einer der Folgen. Auch spannend, wie er sich da einreihen wird in dieses Bayern.
Das, die Geschichte von dir mit Oliver Kahn, dass du derjenige warst, der, wie soll man das sagen?
Ja, ihn auf Schritt und Tritt verfolgen musste.
Ja. Also in der Mazda-Knutschkugel den Ferrari verfolgt.
Ich hatte einen Mazda 121 in Rot, ja, und musste den Ferrari von Oliver Kahn, ja, folgen, versuchte ihm zu folgen.
Wird es heute zum Friedenspfeifchen kommen und im
Foyer? Ja, möglicherweise. Ja. Wenn er treuer Zuhörer ist, wird er die Geschichte gehört haben.
Aber hättest du noch eine Oliver Kahn? Also, irgendwas, also ich meine, wenn du ihn auf Schritt und Tritt begleitet hast, dann...
Gut, ich war tatsächlich Augenzeuge seiner... der damaligen neuen Beziehung, also als er sie kennenlernte. Verena Kehrt, wer kennt sie nicht, lernte Oliver Kahn damals im P1 kennen, wer, ja, kennt es nicht,
ja,
Münchner Schickeria. Und
da hingst du auch dran.
Ich musste damals live dabei sein. Also wir sind bei der Meisterfeier, hat Mehmet Scholl uns damals mit ins P1, ins Einser geschleppt, weil wir Journalisten natürlich eigentlich keinen Zugang hatten, aber er hat uns dann gesagt, wir sind Kumpels von ihm, und hat uns mitgenommen, hat uns in den, ja, in den VIP-Bereich gesetzt mit, ja, einer XXL-Pulle Wodka und ich, ja, glaube 15 Red Bull, und hat gesagt, so, und hier bleibt ihr sitzen und haltet die Schnauze, und, ja, was hier passiert, das bleibt unter uns.
Ja.
So, und das hat natürlich nicht funktioniert.
Weil du Reporter bei der Bild-Zeitung warst.
Warst, ja, ja.
Und mittlerweile ins Investigativressort gewechselt.
Kultur.
Ja.
Kultur.
Ja.
Und Feuilleton.
Feuilleton, ja.
Ja, und Olli Kahn, also irgendwann waren tatsächlich alle Bayern-Spieler weg, bis auf Olli Kahn, der sich am Tresen mit Verena Kehrt vergnügte, sage ich mal.
Verkeilte.
Ja. Ja, und es war der Anfang einer großen Liebesgeschichte, glaube, okay, ich. Ich war live dabei.
Gut.
Ja, schön. So, ein Gänsehautmoment heute noch. Verena Kehrt dürfte dir als alter Münchner auch was sagen.
Kenne ich. Ich kenne die auch. Ich mag die sogar gerne. Also sie ist wirklich nett. Also kommt in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu schlecht weg. Sie hat ihren Teil dazu beigetragen.
Ja, wir sind von Olli Kahns Bayern-Attitüde ein bisschen weg. Was glaubst du, wird er der neue starke Mann werden? Kann er es werden beim FC Bayern?
Geht ja gar nicht anders. Also dass er es werden kann, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Also die erste Pressekonferenz von ihm fand ich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Er hat alles auf den Punkt gebracht, fand ich. dass dieser Verein Visionen braucht, daran arbeitet er, dass der Verein einen starken Nachwuchs braucht, daran arbeitet er auch. Und die haben jetzt, so ehrlich muss man sein, mit Hansi Flick einen Trainer und einen Übungsleiter, der in der Lage ist, auch eine Spielweise zu vermitteln. Also wenn wir nochmal auf das Spiel gegen Schalke, das ist jetzt gar nicht gegen Niko Kovac, sondern es spricht zu 100% für Hansi Flick. Wenn wir nochmal auf das Spiel gegen Schalke gehen, da hast du genau gesehen, dass da ein Plan hinterlegt war, der dann auch umgesetzt wurde. Diese scharfen Flanken, diese gezirkelten Flanken auf den zweiten Pfosten, das hat er
die hohen Bälle nachher, natürlich auch, weil genau, man wusste, Marco Schubert.
Das hat er nachher zu mir gesagt. Das war genau so geplant. Und seine Jungs setzen das zu 100% um. Und daran siehst du, dass du mit einer Handschrift auch bei den Bayern viel erreichen kannst. Du kannst viel über individuelle Klasse kompensieren, aber eben nicht alles. Insbesondere dann, wenn die Konkurrenz aus Gladbach oder aus Leipzig oder aus Dortmund einfach fußballerisch und auch fußballtaktisch extrem stark unterwegs ist. Wenn ich da eins sagen darf zum Wochenende, ne? Die Nummer mit Schubert, das hat mir in der Seele wehgetan. Ich kommentiere dann zusammen mit Lothar Matthäus, der neben mir sitzt. Und bei Lothar ist so der erste Impuls, der Torhüter ist immer schuld. Also egal, was der Torhüter macht, Lothar macht als erstes, also sackt in sich zusammen. Bei Schubert, da bleibt mir dann das Herz stehen, weil du schon, also du weißt, es ist ein ausgezeichneter Torhüter, das steht ja außer Frage, aber es ist halt ein sehr wichtiges Spiel in der noch sehr jungen Karriere eines 21-jährigen Torhüters.
Es ist ein ausgerechnet Spiel.
Es ist ein ausgerechnet Spiel und du kriegst nach 6 Minuten, kriegst du so ein Ding und am Ende kriegst du 5, hast zwar 3-4 Mal super gehalten, hängst aber bei 2 Gegentoren mit drin. Das ist mega ärgerlich. Also da ist mein erster Impuls, auch im Live-Kommentar, den Torhüter eher, also diesen Torhüter eher in Schutz zu nehmen.
Während Lothar ihn vernichtet.
Während Lothar sagt, ja, brauchen wir nicht drum reden, das war ein klarer Fehler. Also der hat halt.
War ja auch ein Fehler.
Nein, aber ja. Lothar kommt halt einfach mit dem Hochleistungsprinzip dann um die Kurve und hat ja völlig recht. Nur ich denke mir dann, in dem Moment halt einen Schritt weiter. Für David Wagner ist es ja eine, also wie möchte man entscheiden? Möchte man Nübel versuchen nochmal wieder? Also auch auf den Verdacht hin, dass das dass der Wumms-Kollege dann erneut durchdreht. möchte man bei Schubert bleiben, riskiert aber, dass der Druck vielleicht dann doch zu groß wird, dass dann die Ergebnisse nachhaltig drunter leiden, jetzt in Berlin spielen die. Echt super schwer. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde.
Absolut, bin ich bei dir, aber Schalke hat sich natürlich auch ein Stück weit irgendwie in die Situation selber reinmanövriert, finde ich. Also
ja.
Sie haben Nübel im Sommer zum Kapitän gemacht.
Die haben halt alles versucht, um diesen Ausnahmetorhüter zu halten.
Das ist ja legitim.
Ja.
Aber ich fand es dann auch schon eine Fehlentscheidung zu sagen, ja, okay, jetzt verlässt er uns im Sommer und jetzt nehmen wir ihm die Binde wieder weg. Also finde ich, entweder bist du davon überzeugt, dass es dein Kapitän ist und das haben sie vor der Saison zumindest so dargestellt.
Ja.
Und dann nach einem halben Jahr zu sagen, okay, der haut im Sommer aber wieder ab, das kann nicht mehr unser Kapitän sein, finde ich eine schwache Entscheidung. Weil entweder stehst du zu deinem Kapitän und wenn du jemand die Binde gibst, ist das ja auch ein Signal, ne? Auch in die Mannschaft und dann traust du ihm es ja zu, diese Mannschaft zu führen. Und wenn du das dann nach einem halben Jahr wieder revidierst, weil er dich wiederum ein halbes Jahr später verlässt, finde ich, ist das nicht der schlauste Weg.
Ja.
Und jetzt müssen sie das so ein bisschen auslöffeln. Ne?
Ich weiß nicht, wie man es hätte richtig machen können. Also
einfach die Binde dabei belassen.
Also ihn einfach, wenn er jetzt 4 Spiele gesperrt ist und ich meine, der Schubert hat er gut gehalten.
Das absolut, muss man sagen. Ich sage ja auch nicht dagegen, dass der den Torwart jetzt wechseln musste, das war ja klar, weil Nübel natürlich gesperrt ist, aber musst du ihm deshalb die Binde wegnehmen? Das ist ja, finde ich, nochmal eine andere Frage.
Ja. Ich bin gespannt, wie er sich entscheidet.
Was tippst du?
Wahrscheinlich zu Nübel zurück.
Er bringt den dritten Torwart.
Ja, er bringt den dritten Torwart, Langer.
Ja. Genau. Guter Mann,
37 Jahre alt.
Guter Mann, er setzt auf die Zukunft.
Letztes Bundesligaspiel, weiß ich, 2014 war es sein einziges.
Vielleicht wird der Schalke-Kapitän. Wird der Kapitän. Ich habe ja gesagt, also meiner Meinung nach müsste Schalke im Sommer auf Sven Ulreich kommen.
Puh, ja.
Das also ist, den Gedanken finde ich
jetzt. Das ist aber wirklich der Rückkehr ins Investigativressort.
Ja, aber warum?
Ja, also da muss man dann drauf kommen.
Ich nehme gerne das Vermittlungshonorar also, entgegen.
Man muss ja nochmal sagen, also Nübel hat ja nichts Verbotenes getan, sondern er lässt seinen Vertrag auslaufen, er hat das neue Vertragsangebot nicht angenommen, er entscheidet sich für die Bayern. Es ist ja alles rechtmäßig und durchaus branchenüblich, vielleicht sogar unüblich, wenn man seinen Vertrag erfüllt. Das Einzige, was man nicht nachvollziehen kann, ist, dass ein Torhüter seiner Qualität und in seiner Position als Kapitän des FC Schalke in Kauf nimmt für... Also rein vertraglich mindestens ein Jahr, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, das Neuer verlängert, also vielleicht 2-3 Jahre als Nummer 2 hinter Neuer in München zu stehen. Das kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Ansonsten ist das ja ein völlig normaler Vorgang. Und Schalke ist halt da sehr emotional und das Umfeld reagiert. Das ist eine große Stärke, es ist aber mitunter, ist es eben auch gefährlich. So dass David Wagner mit Sicherheit überlegt, kann er das machen oder kann er das nicht machen. Also es ist auch eine emotionale Entscheidung.
Fakt ist, egal wie es läuft, setzt er weiter auf Schubert oder bringt er Nübel, es wird die kommenden Wochen natürlich immer hart auf den Torwart geachtet werden. Und Lothar wird wieder neben dir sitzen und
er muss übergreifen. So.
David Wagner muss die Entscheidung treffen, hat bisher echt eine Riesensaison gespielt mit Schalke. Ne?
Ja, auch, total.
Wir haben im letzten Podcast auch schon länger über ihn gesprochen. Ja. Nobby kennt ihn auch noch aus Dortmunder Zeiten. Also einfach auch ein guter Typ, der Bundesliga echt gut tut und auf Schalke, glaube ich, wirklich einer werden kann, der mal wieder eine Ära prägt. Ne?
Ja.
Traue ich ihm zumindest zu.
Ja, leider keiner von der Sorte, und das ist, weil er häufig mit Klopp verglichen wird, also wenn ich jetzt so von mir persönlich sprechen kann, keiner von der Sorte, der so den Austausch auch mit dem Kommentator sucht, aber das ist dann so, also das ist dann zu akzeptieren.
Wie ist das so, da kannst du vielleicht nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wer sind so die Trainer, die diesen Austausch suchen und wie läuft das dann ab? Also wenn du telefonierst ja öfter mit den Trainern dann auch vor dem Spiel, da redet ihr wahrscheinlich schon über die taktische Ausrichtung ein bisschen. Manche erzählen dir die Aufstellung, manche nicht.
Also die Leute, die mit mir sprechen, erzählen sie mir alle unter dem Mantel
der Verschwiegenheit. Ja. Du bist natürlich auch, machst natürlich auch einen sehr seriösen Eindruck.
Absolut, finde ich. Danke, dass du sagst. Ja. 5000 Menschen nicken hier im Saal.
Erneut fliegen Schlüpper auf die Bühne?
Ja, nein, also klar. Es geht ja nur darum, für mich zu verstehen, warum spielt der so, wie er spielt. Das hatte, also.
Also ist das dann, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, ist das dann so eine klassische Interviewsituation, wie wir sie haben? Oder ist das eher so ein Plausch unter Experten?
Nein, es ist so ein Mittelding. Also es ist schon ein Plausch, weil die Trainer ja wissen, also indem sie mich an ihren Ideen oder zumindest an einem Teil ihrer Ideen teilhaben lassen, können sie auch selbst profitieren. Mhm. Also weil ich dem Fernsehzuschauer zu Hause auch einfach erklären kann, was dahinter steckte. Meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang ist immer noch Louis van Gaal, die Bayern gegen Manchester United. Wir hatten mittags gesprochen und er sagte zu mir, und achten Sie drauf, Manchester United schlägt nach dem Anstoß den Ball immer lang auf die rechte Seite. Ich sage, oh, ja, okay, ja, achte ich mal drauf. Abends Anpfiff und eben mit dem Zusatz, der habe seine Mannschaft mit eben jener Information auch versorgt. Anpfiff. Langer Ball von Manchester United auf die rechte Seite. Ich war auf die Situation halt vorbereitet, weil ich wirklich darauf achten wollte, weil ich gedacht habe, also jetzt, glaube ich, verstehe ich es dann selber nicht mehr. Also so kleinteilig. Bart Stuber war damals noch Außenverteidiger, stand nicht gut zum Gegenspieler. Nani war das seinerzeit und hackt den weg. 1:30 auf der Uhr, Freistoß Manchester United, Ball kommt in die Mitte, Rooney Tor. Und unten der Holländer ist ausgerastet. Der hat fast in sein Häuschen gebissen da unten. Und das war für mich der Moment, einfach wo ich sagen konnte, Louis van Gaal hat genau diese Situation, 1:1 hat er mir heute Mittag beschrieben.
Also hast du es dann auch gesagt?
Genau, ja klar. Ja. Also so.
Ja.
Der hat genau zu mir gesagt, nach dem Anpfiff, rechte Seite, aufpassen. Entweder langer Ball verhindern oder die Seite zustellen.
Vielleicht hat er das vergessen, seiner Mannschaft doch zu sagen.
Ja, gut, das kann man nur mutmaßen. Aber in dem Fall war es einfach für mich sonnenklar, dass ich vom Fußball gar nichts verstehe. Das mag für den einen oder anderen nicht die ganz große Überraschung sein, aber so bin ich dann in das nächste Gespräch dann auch mit ihm gegangen und sage, einfach halt. Dann werden sie mir beim nächsten Mal bei der Ziehung der Lottozahlen behilflich werden. Also ich weiß offensichtlich gar nichts. Und er hat dann nur gesagt, sehen Sie.
Sehen Sie.
Ja. Aber so hatten wir ein erquickliches Miteinander und einen erquicklichen Austausch. Mhm. Und er war damit gewissermaßen aus dem Schneider. Mhm. Es war klar, er hat das an seine Mannschaft weitergegeben. Er hat es mir erzählt. Ich konnte es dem Fernsehzuschauer vermitteln. Also es bedeutet, es war jetzt kein Trainer-Gegentor, sondern ganz im Gegenteil, die Mannschaft war darauf vorbereitet.
Aber hast du das Gefühl, das machten manche Trainer vielleicht eben aus genau dem Grund, um sich selber auch einen Schutz von dir
zu... Also es geht, glaube ich, in allererster Linie geht es um Vertrauen. Ja. Das ist es. Also wenn die Leute wissen, dass es bei mir in guten Händen ist und wenn ich gesagt bekomme, es bleibt unter vier, bleibt es unter vier. Also nein, also es geht ja in erster Linie darum, einfach Vertrauen und ein erquickliches Miteinander eben zu schaffen und mir eben die Chance zu geben, den Zuschauern noch eine etwas bessere Expertise zu geben und ja, das ist es.
Ja, ich finde das spannend, ne? Weil wir haben natürlich ja auch als schreibende Zunft ja auch immer wieder mal Austausch mit Trainern, die dann natürlich uns gegenüber wahrscheinlich anders auftreten als dir gegenüber, logischerweise.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also weil sie bei dir dann doch eher den Sniper vermuten.
Ja, zu Recht auch.
Der dann durchlädt. Und bei mir, ehrlicherweise ist es so, wenn sie es mir nicht sagen, ist es auch nicht schlimm. Also, aber wenn sie es mir sagen, dann kann ich es eben auch so erzählen. Und wenn sie mir sagen, ich sag's dir, erzähl's aber nicht, dann ist es auch okay. Ich habe mit Klopp die Geschichte gehabt, zum Beispiel die hatten einen Einwurftrainer in Liverpool. Und dann habe ich gesagt, was macht denn ein Einwurftrainer? Wird doch jeder in der Lage sein, einen Ball einzuwerfen.
Hätte ich dir auch sagen können.
Aber der macht dann so, es ging einfach nur darum, den Geist der Spieler zu schärfen, dass man nicht einfach einen Einwurf dem Gegenspieler auf den Rücken wirft, sondern schon sich kurz Zeit nimmt, kurz in sich geht und es so 3, 4, 5 Schaubilder, wer wie wo läuft, je nachdem, wo der Einwurf stattfindet, um daraus möglicherweise eine torgefährliche Situation zu kreieren. Und Liverpool hat das im letzten Jahr geschafft und das zu wissen, hilft bei der Analyse von Liverpool.
Es gibt ja auch Trainer, habe ich mir sagen lassen, die rufen dich dann in oder aus den kuriosesten Situationen an. Also, ist das richtig?
Ja,
ich erinnere mich dran. Hast du mal?
Wo?
Hast du mal erwähnt? Irgendwer hat dich mal aus dem Mannschaftsbus, glaube ich, angerufen.
Ja. Der Schubert hat mich mal aus dem Mannschaftsbus angerufen.
Ex-Trainer von Borussia Mönchengladbach.
Ja. Da habe ich mich gewundert. Also wir hatten uns den ganzen Tag nicht erreicht. Wir hatten aneinander vorbeitelefoniert. Das war bei Manchester City. Gladbach spielte bei Manchester
die
City.
Die Ringschlacht, die dann.
Ja. Also der erste Versuch. Der Regen prasselte unaufhörlich da nieder. Auf einmal klingelte mein Telefon.
André Schubert.
Schubert, bitte. Ja, aber es geht doch los in anderthalb Stunden. Ja, ich sitze gerade im Bus, ich habe Zeit. Auf dem Weg vom Mannschaftshotel ins Stadion.
Und da habt ihr über die Taktik geplaudert.
Genau.
Also hat er eigentlich dich live an der Mannschaft
angesprochen? So mehr oder weniger.
Oder also er saß allein im Bus.
Ja, das, was er vorher schon gesagt hat. Ich habe ihm dann gesagt, bin nicht sicher, ob Spiel stattfinden wird. Komm heute, also da gibt es heutzutage, wird doch kein Spiel mehr wegen Regen abgesagt. Zeitsprung, Absage. Ja. Schön, also die Drainage hat es einfach nicht gehalten.
Ne? Und
vom City Etihad.
War das auch wie einer deiner kuriosesten Momente, als dieses Spiel abgesagt wurde?
Nein, also Mai, das ist halt dann so. Das ist halt so.
Hast du einen bunten Abend gemacht in Manchester?
Ja, wir haben halt einen bunten Abend gemacht. Das war dann eher logistisch eine Herausforderung, weil wir das Hotel nochmal wechseln mussten. Wir standen dann unten zusammen, auch mit Spielern von Gladbach, und haben uns dann das Komplementärspiel, wie es so schön heißt, in dieser Champions League-Gruppe angeguckt. Und was war das? Celtic, Barcelona, kann das sein?
Ja.
Kann sein.
Ja, war die Gruppe, genau.
Wir standen dann so in so einer Gruppe zusammen und draußen war dann irgendwann alles wieder okay. Und es war dann so, glaube ich, das Blitzeinschlag in einen Stromverteilerkasten.
Okay. Ja. Aber du scheinst das mit dem Wetter auch so ein bisschen anzuziehen, ne?
Ich weiß es nicht. Ja. Man sagt mir das nach. Aber es ist, ich finde ja Wetter immer schön. Also, weil es ist immer noch schon ein schönes Thema, was man nochmal aufmachen kann.
Auf jeden Fall. Also, ich hatte damals in Brasilien war es die Regenschlacht von Recife.
Ja.
Da sind wir nicht weggekommen, weil, also bei der WM, ich glaube, es war das Spiel gegen, ich weiß nicht mehr, gegen wen hat Deutschland gespielt, weiß das noch einer? Recife, ich glaube, Ghana, war es Ghana? Ich glaube, es war Ghana. Jedenfalls auch Regenschlacht und wir sind danach, sollten wir zum Flughafen fahren mit den Bussen und dann ist leider kurz vor uns die Straße weggebrochen. Es gab einfach keine Straße mehr, wurde komplett weggespült, also mussten wir umdrehen, sind dann witzigerweise ins Mannschaftsquartier der Deutschen, wo sie vorher übernachtet hatten, eingezogen, weil die Deutschen haben es noch weggeschafft mit dem Flieger, also die Mannschaft, und die buchen aber immer das Hotel durch, was ich nicht wusste, um genau auf solche Fälle vorbereitet zu sein. Also das heißt, wenn das Spiel ausfällt, müssen die ja irgendwo pennen und wenn alle Hotels voll sind, haben sie ein Problem.
Ja.
Also buchen sie immer eine Nacht on top. Und die konnten wir dann sozusagen nutzen. Und ich habe im Bett von Lukas Podolski damals übernachten dürfen.
Alleine.
Poldi war nicht mehr da.
Ja.
Nee, aber sowas passiert halt, ne?
Ja. Auch spannend, ne? Was in so einem Podcast alles passiert.
Ja, wir können vielleicht ja über den Podcast nochmal ein bisschen reden auch. Ja. Also es war für uns ehrlich gesagt ein Experiment, was Neues. Also für mich sowieso. Dich kennt man aus Funk und Fernsehen. Aber Podcast ist für dich auch nochmal Neuland, oder?
Ja, also was mich am allermeisten wundert, ist, dass das jetzt so wie so eine Art Trend geworden ist. Also, dass du denkst, in einem Zeitalter, wo immer weitere Verknappung stattfindet, immer weiter die Verkürzung auf Schlagzeilen, dass sich dann Menschen wieder 45 Minuten oder noch mehr Zeit nehmen und sich informieren oder unterhalten lassen. Ah, das finde ich schon besonders. Also das ist ein Trend, den ich nicht habe kommen sehen.
Es gab ja mal diesen Trend vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren, würde ich mal sagen. Und dann vor 40 Jahren, habe ich gerade gehört. Nein, gab es wirklich. Und dann ist es ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt hat man das Gefühl, jeder will einen Podcast machen. Jeder will einen Podcast machen.
Ja,
jeder
sogar hört wir
Podcast.
Zwei Armleuchter.
Sogar wir zwei Armleuchter machen einen Podcast. Und ich finde es auch kurios, aber ich bin seitdem wir es machen auch totaler Fan.
Ja.
Nicht nur von unserem Podcast.
Ich höre es gerne. Ab und zu höre ich mir das gerne an. Welchen Podcast ich ganz gut finde, ist von Klaas Häufer Umlauf. Der ist Babylon Berlin. Nee.
Baywatch Berlin.
Babylon Berlin. Wie komme ich denn darauf?
Gibt's auch, aber es ist kein Podcast.
Sehen Sie bei Sky. Mit Sky Ticket oder über Sky Select. Sie wissen Bescheid. Sky.de/.
Baywatch Berlin,
ja. Ja.
Also, du hörst.
Das höre ich mir ab und zu mal an.
Ich bin auch gespannt, was hier nach uns noch für Podcasts folgen. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile gleich am Ende. Also wir haben jetzt die Nachspielzeit schon eingeläutet, das machen wir gerne. Worauf wir noch blicken müssen, ist, glaube ich, was wollten wir noch machen? Jetzt habe ich total.
Die Fürbitten.
Hallenfußball.
Oh Gott. Kommst du, wenn du nicht mehr weiter weißt, sagt er einfach immer, was ist denn eigentlich mit Hallenfußball?
Und es funktioniert jedes Mal.
Ja, es funktioniert. Ich habe gerne Hallenfußball, es gibt es ja nicht mehr leider.
Wenig.
Das muss man wirklich sagen, leider. Also ich kann mich an große Auftritte erinnern, auch an große Abende. Das war auch so von den sozialen Kontakten her, was immer besonders abends.
Also du bist dadurch Mitglied geworden bei Dynamo Dresden.
Ehrenmitglied bei Fanclubs von Dynamo Dresden, ja.
Weil?
Das war ein Hallenturnier, da spielte Dynamo in Dynamo, das war in Riesa, da spielte Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden, so war es. Ede Geier war Trainer von Energie. Und Energie führte 1-0 40 Sekunden vor Schluss. Und die Dresdner erzielten zwei Tore innerhalb von 40 Sekunden. Und das war also ich in absolutem emotionalen Ausnahmezustand, so wie man mich sonst eigentlich gar nicht kennt.
Im Bayern-Trikot natürlich.
Frühphase meiner Arbeit irgendwie, Jahrtausendwende oder so muss das gewesen sein, total ausgerastet. Und diese 40 Sekunden wurden also damals noch auf VHS-Kassette sehr heiß gehandelt. Da habe ich übrigens festgestellt, dass man Pyrotechnik auch innerhalb geschlossener Räume abbrennen kann.
Es wurde muckelig.
Ja, es wurde echt muckelig. Es war sensationell. eine Hundertschaft der Polizei stürmte hoch, wir saßen auf so einem Gerüst, stürmte da hoch und alle hielten die Kameras so drauf, was da unten los war und die sind einfach nur durchgedreht. Weltklasse. Und ich war von Emotionen übermannt. Ja, und diese 40 Sekunden waren dann offenbar so kultig, dass sich der ein oder andere Fanclub dazu bemüßigt fühlte, mir die Ehrenmitgliedschaft in diesem Fanclub, also nicht im Verein, sondern im Fanclub des Vereins.
Ich hab jetzt, weil wir gerade bei Dynamo Dresden sind, ich habe gestern oder vorgestern Bilder gesehen vom Training. Ja,
4000
Leute beim Training, ja. Auch mit Pyrotechnik unterwegs, ja. Aber eindrücklich, ne? Also der Club gehört eigentlich auch weiter nach oben, ne? Also
ja, finde ich, ich würde die gerne mal in der ersten Liga sehen. Das würde ich wirklich. Also das, wer jemals in Dresden war, sollte es sich, oder wer jemals nach Dresden kommt, sollte sich es nicht entgehen lassen, da mal ins Stadion zu gehen.
Es wird schwierig, glaube ich, aber, also dass sie nochmal zurückkommen.
In der Bundesliga?
Ja. Aber ja. Da gibt es nur, was hast du noch für Kultclubs, sag ich mal, die so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind, die du so im Laufe deiner Jahre begleitet hast oder begleiten durftest?
HSV, es tut mir leid, dass ich jetzt wirklich 2 Jahre nicht in Hamburg war.
Ja.
Köln ist der Club meiner Kindheit und Jugend. Wobei, da bin ich ja immer mal wieder.
Ich war Kaiserslautern, fand ich meine
Zeit. Ja, Kaiserslautern finde ich auch sehr, das stimmt.
Also damals noch mit Demir Hodžić und Bruno Labbadia, das war eine geile Zeit, als sie Barcelona geschlagen haben. Also
da gibt es in Kaiserslautern gibt's ein Lokal, das heißt Pflaumenbaum.
Das war mir neu.
Ja, da waren wir abends mal. Da waren wir abends mal rund um ein FCK-Spiel, waren wir mal im Pflaumenbaum.
Willst du aus dem Pflaumenbaum
nee, auch noch nee, ich habe mir gerade überlegt, ob ich es erzählen soll, aber der Kollege lebt noch. Das kann man nicht erzählen. Ja, also er hat gar nichts gemacht und hätte fast von einer 150-Kilo-Dame ein rechtes Ding gefangen. Und wenn er den gefangen hätte, dann wäre er damals schon das Zeitliche gesegnet.
Aber da es ihn noch gibt, wolltest du dich trainieren? Ja. Ich war am Sonntag im Doppelpass mit Markus Merck, der vor der Sendung ein bisschen was erzählt. Der ist ja jetzt eingestiegen im Aufsichtsrat Kaiserslautern. Also ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, auch das wird ein schwieriger Weg werden für den FCK.
Ja.
Also alleine, was die an Stadionpachter zahlen müssen, das ist Wahnsinn. Also schade, dass solche Club. Ich habe Wattenscheid, war auch ein Verein, wo den ich früher Kult fand mit Uwe Ciskale, Suleiman Sahne an der Lohrheide mit diesem Wellblechdach und so. Mega. Fand ich geil.
Vorbei. Bochum war ich auch immer gerne. Bochum hat mir auch immer gut gefallen. Sehen wir ab und zu nochmal in der zweiten Liga. Nee, absolut. Manchmal unterhalten wir uns auch noch über ganz triviale Dinge, die mit Fußball überhaupt nichts zu tun haben. Ich kann zum Beispiel heute kann ich nur mit einfließen lassen, dass ich gestern beim Babyschwimmen war. Da gibt es dann zu lachen. Ich war gestern beim Babyschwimmen, mit meiner Tochter. Und es war deshalb so kurios, weil wir nur zu zweit waren.
Wie? Du hast doch vorher angefangen?
Zwei Männer mit ihren Kindern. Also ich dachte, ich bin im falschen Film. Und die, wie sagt man, Schwimmtrainerin. Oder das ist so Tanz, Schwimm, Tanz.
Und wer war der andere? War Louis van Gaal?
Nee, der andere war aber keine Ahnung. Also der war, ich gucke ins Becken und da steht halt ein Mann mit seinem kleinen Sohn und eine Frau, die Schwimmtrainerin. Und ich komme dahin. Normalerweise komme ich dahin, da sind dann immer 6 oder 7 Frauen, wo ich dann Glück habe, dass ich alles richtig mache. Aber ich nur Glück habe, wenn ich alles richtig mache.
Aber du stehst unter Beobachtung.
Ich stehe unter akuter Beobachtung. Ja, also wenn ich das Kind falsch festhalte, das, oh Gott, was macht der mit dem Kind? Wo ist denn die Mutter schon wieder? Ja, das ist echt sehr schwierig. Aber gestern waren wir eben 2 Jungs und es war gut.
Konntest du glänzen?
Ja, wir sind gesprungen vom Beckenrand, wir sind danach noch gerutscht. Also es war fantastisch. Also wenn fremde Frauen, fremde Mütter dabei gewesen wären, um Himmels Willen, es bestand akute Lebensgefahr. Aber wir haben es beide überlebt und haben viel Spaß gehabt.
Und so haben wir die Klammer wieder zugemacht, weil das war der Grund, warum Wolf Fuß gestern noch nicht angereist ist und sich heute leider verspätet hat.
Ja, stimmt.
Ich würde sagen, schön, dass du trotzdem es einrichten konntest.
Ja, es ist schön, dass es geklappt hat. Also dann doch noch mit zeitlichem Versatz etwas.
Ich würde sagen, wer Bock bekommen hat, jeden zweiten Freitag kann man uns hören. Immer ab 10 Uhr, eine Halbzeit mit Wolf Fuß.
Und Heiko Ostendorp. Das wollen wir mal nicht. Wir wollen dein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
So sieht's aus. Also, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und viel Spaß noch bei den
im weiteren Programm
anstehenden Podcasts.
Bis zum nächsten Mal. Sportlich bleiben. Tschüss.